Guten Tag und herzlich willkommen im Kinopolis. Wie Sie sicherlich den aktuellen Nachrichten entnommen haben, wurde seitens der Regierung beschlossen, sämtliche Kinos in Deutschland zu schließen.
Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Heinrich Wefing. Ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg.
Und mein Name ist Marc Brost. Ich bin Politikchef der Zeit in Berlin. Ich habe in unserer Weihnachtsausgabe flapsig und etwas frech gesagt, ich sei die bessere Hälfte von Heinrich Wefing. Insofern führen wir heute beide Hälften zusammen, denn das ist eine außergewöhnliche Ausgabe. Normalerweise moderiert Heinrich mit Tina und ich moderiere mit Iljana Grabitz. Beide sind in Urlaub. Wir also zum ersten Mal in diesem Podcast gemeinsam auf Sendung. Aber das ist nicht das einzig Besondere am heutigen Tag.
Genau, wie jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Aber diese Woche reden wir, und das ist das Besondere, über etwas Abwesendes, über eine schmerzhafte Leerstelle, über etwas, das fehlt. Wir wollen sprechen über die Kunst, die in Zeiten von Corona verstummt ist, und über die Künstlerinnen und Künstler, die von der Seuche überrollt werden und nun um ihre Existenz kämpfen müssen, um eine Existenz, die meist eh schon total prekär ist.
Wir sprechen über den Kultur-Lockdown in Deutschland, der in einen weiteren Monat gegangen ist und der auch noch weiter andauert. Im Dezember war nirgendwo live ein Theaterstück, ein Konzert, ein Kabarettabend, eine Lesung oder auch nur eine Ausstellung zu erleben, und es geht immer weiter so.
Ja, Marc, wann, nehmen wir das mal ganz persönlich, wann warst du eigentlich zuletzt in der Ausstellung, im Museum oder im Kino?
Das ist eine total gute Frage, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Es muss irgendwann im Frühjahr gewesen sein, vor dem ersten Lockdown. Aber ich habe mittlerweile so viel Netflix geschaut, dass ich nicht mehr weiß, was war im Kino und was war. Also es geht wild durcheinander. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dieser Pandemie. Die Erinnerungen verschwimmen so. Aber so wie du die Frage stellst, mein Lieber, weißt du, wann du noch im Kino warst oder was du zuletzt gesehen hast, oder?
Du bist einfach meine bessere Hälfte. Du weißt, was ich mit meinen Fragen machen will. Ja, ich will sagen, ich war im September zuletzt im Kino. Daran erinnere ich mich, weil das Filmfest Hamburg war, und da habe ich die Uraufführung eines Films gesehen, den ein Bekannter von mir gemacht hat. Aber das ist total krass, das ist auch schon wieder 3 Monate her. Und ich muss sagen, es fehlt mir. Es fehlt mir der Kinobesuch, es fehlen mir die Ausstellungen, die ganz besonders die Museumsbesuche, auch das Theater.
Und genau darüber werden wir heute sprechen, in dieser ganz besonderen Folge des Politikteils. Und wir haben einen besonderen Gast. Es ist unsere Kollegin Lena von Holt. Sie werden sie kennen vom Team des Politikteils, aber sie ist auch freie Journalistin in Berlin. Sie war für uns unterwegs und sie hat uns jede Menge Erlebnisse mitgebracht. Herzlich willkommen, liebe Lena.
Ja, hallo.
Und wie jeder Gast, Lena, du kennst es, hast auch du ein Geräusch mitgebracht.
Guten Tag und herzlich willkommen im Kinopolis. Wie Sie sicherlich den aktuellen Nachrichten entnommen haben, wurde seitens der Regierung beschlossen, sämtliche Kinos in Deutschland zu schließen. Somit mussten auch wir unseren Betrieb vorübergehend einstellen.
Ja, so hört es sich gerade an, wenn man im Kinopolis anruft, einem Kino im sächsischen Freiberg. Und Thomas Erler, der das Kino jetzt eben schon seit 23 Jahren leitet, der musste Anfang November schließen, und seitdem ist es eben still.
Aber du hast mit ihm gesprochen, du hast dich nicht mit dem Anrufbeantworter zufrieden gegeben.
Ja, genau. Ich habe ihn dann auf seinem Handy angerufen und er hat mir über seine Lage erzählt.
Wenn man sich sowas wie so ein Lebenswerk aufgebaut hat und das bricht so weg, so vollkommen, ohne dass man in irgendeiner Form gegensteuern kann, das ist schon heftig. Bisher mein ganzes Leben, wenn Probleme waren, habe ich irgendwo einen Ansatz gehabt, um die zu lösen. Ne? Mhm. Aber jetzt ist man so vollkommen hilflos, und das macht mich wahnsinnig. Wenn einem einfach gesagt wird, so, jetzt machst du meine eine Türe zu und sieh mal zu, wie du kommst. Und das ist was mich verrückt macht.
Ja, zuerst hatte Erler noch Popcorn to go verkauft, und ja, mit dem Geld, das die Regierung als Investitionshilfe bereitgestellt hat, hat er sein Kino renoviert, um es für die Zeit nach Corona fit zu machen. Und als Sachsen dann schon Mitte Dezember in den harten Lockdown musste, ging dann nichts mehr und er hat sich erst einmal ins Private zurückgezogen.
Also was ich einfach nur sagen kann, dass ich persönlich, ich als Mensch, sagen wir mal, mit der Situation an sich überhaupt nicht klarkomme. Weil sagen wir mal, dieser erste Lockdown im Frühjahr, das war schon heftig, wo ich aber dann so noch ein bisschen nachvollziehen konnte, naja gut, es betraf ja so gut wie jeden. Es war ja so ein Rundumschlag. Und dann haben wir uns ja ziemlich, sagen wir mal, schnell, was heißt schnell, aber ich habe dann versucht, im Mai schon wieder als eines der ersten Häuser von uns oder als das erste Haus von uns wieder zu öffnen unter Hygieneauflagen. Wir haben investiert wie die Blöden in solche Hygiene Sachen, in Plexiglasscheiben und das und dort Aufkleber und da noch was und da noch was. Das kostet ja alles Geld.
Ja, und so wie Erla haben mir das tatsächlich dann ganz viele Menschen erzählt. Also man hat unglaublich viel in diese Hygieneauflagen investiert. Man hat für tausende Euros neue Lüftungssysteme gekauft, Kontakttagebücher geführt oder ganze Stücke umgeplant, damit dann auch ja nicht zu viele Menschen auf der Bühne stehen. Und Thomas Erla sagt eben, dass er das ungerecht findet. Dann auch, weil Orte wie Kinos ja keine waren, wo Menschen sich nachweislich mit Corona angesteckt haben.
Es ist ja jetzt ganz, ganz wichtig, dieser Punkt ist ja Kern der großen Debatte gewesen vor dem zweiten Lockdown, dass sehr viele, nicht nur die Kunst, über die wir heute reden wollen, auch viele Restaurantbetreiber und andere gesagt haben, wir haben doch vorgesorgt, wir haben alles gemacht und bei uns werden keine Menschen angesteckt und dennoch schickt ihr uns in den Lockdown. Jetzt hast du uns ein bisschen das Bild gezeigt, der Betreiber und dieses Mannes, der sein Kino betreibt. Aber es gibt ja auch noch die umgekehrte Seite. Das sind diejenigen, die ins Kino gehen, diejenigen, die das Kulturangebot brauchen. Hast du ungefähr eine Vorstellung, wie das ist für die andere Seite, für die Menschen, für die dieses Kulturangebot wegfällt?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, Marc. Und tatsächlich ist es ja so, dass in einer Stadt wie Berlin es wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied machen würde, wenn dann mal ein Theater oder ein Kino langfristig wegbricht, weil es dann wahrscheinlich noch ganz viele andere geben würde. Aber das Kinopolis, das zählt tatsächlich zu einigen wenigen Kultureinrichtungen in Freiberg.
Wir sind als Kino einer der größten Freizeitanbieter der Region, also nicht nur der Stadt, auch der Region. Wir haben ja also 60-70% unseres Publikums kommt aus dem Umland, weil die nächsten größeren Kinos sind in Chemnitz und in Dresden. Ist zwar Fahrzeit nur 40, 45 Minuten, aber trotzdem kommen die zu uns viele, weil wir eben, sagen wir mal, eher ein kleineres, ein familiäres Kino sind. Also vielen gefällt da die Atmosphäre einfach besser.
Lena, Thomas Erla ist ja nur einer unter tausenden Betroffenen. Du warst in den vergangenen Wochen viel für das Politikteil unterwegs und hast mit Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Und wenn wir von Künstlerinnen und Künstlern sprechen, dann meinen wir ja nicht nur Sänger und Schauspielerinnen, von Maler und Regisseure, sondern wir reden auch von Maskenbildnern, Dramaturgen, Beleuchterinnen und Beleuchtern, Drehbuchautorinnen. Wir reden über Tonstudios, Konzert- und Festivalveranstaltern, Bookingagenturen, Choreografen und vielen, vielen anderen.
Genau, und wir wollten wissen, wie es diesen Menschen geht, die jetzt einfach überhaupt keine Bühne mehr haben, kein Publikum, die nicht arbeiten können und die eben um ihre Existenz ringen. Wir wollten ihre Stimme hören und wir wollten diese Stimme auch unseren Hörern hörbar machen. Lass mal hören, was du mitgebracht hast.
Nächste Station, Humboldthain. Achtung, Türen können automatisch öffnen.
Ich bin in den Berliner Norden, in den Wedding gefahren, um mich mit Olli zu treffen. Olli ist DJ und Macher des Humboldthain-Clubs und seit dem Lockdown kämpft der Club, aber auch Olli selbst, ums Überleben. Hi,
grüß dich.
Bevor Olli DJ geworden ist, hat er lange in einer Band gespielt und vor 7 Jahren hat er dann zusammen mit seinem Partner Ludwig das Humboldthain gegründet. Das ist nicht nur irgendein Club, sondern ein Kunstclub, in dem nicht nur aufgelegt wird, sondern es auch immer mal wieder Ausstellungen oder Konzerte gibt. Und durch den Außenbereich führt Olli mich jetzt in das Innere des Clubs.
Da haben wir mal hier noch einen kleinen Gefühl im Dancefloor. Und das hier, wenn wir das hier in der Tür machen, der Notausgang. Dann stehen wir direkt auf dem S-Bahnhof. Hier hält halt die S-Bahn an. Und da oben geht halt auch die Sonne auf. Das heißt, morgens ist dann hier, also die Tür ist immer offen. Die Sonne fällt hier rein. Hier ist so richtig After-Off-Feeling. Hier kriegst du die Leute halt nicht hier raus. Und die S-Bahn-Fahrer, die grüßen dann auch immer, hupen auch ab und zu, weil dann hier die Leute, die Fahrtleute stehen. Das ist echt witzig.
Im Club selbst ist es dunkel, die Bar ist beleuchtet und über die Tanzfläche wandern die Lichtpunkte der Discokugel. Aber so ruhig und so ganz ohne Menschen fühlt sich das schon ein bisschen beklemmend an.
Also ich vermisse einfach dieses Zusammenkommen von diesem, von unserem engen Kreis, von Künstlern, von Freunden, die alle Teil vom Club sind und sozusagen den Club ausmachen. So. Weil da geht es nicht nur darum, dass die Leute hier arbeiten, und irgendwie aus ganz normalen Gründen halt kommen, sondern dass es halt hier eine enge Gemeinschaft ist, wo es um mehr geht als Musik und Party, sondern das ist hier der Knotenpunkt, das ist hier irgendwie die Plattform, wo wir alles, alles möglich machen.
Olli und die anderen Künstlerinnen und Künstler unterstützen sich in dieser Zeit. Sie sind füreinander da, zum Beispiel, wenn jemand Hilfe beim Ausfüllen von Formularen braucht oder jemand zum Jobcenter muss.
Ich würde da keinem raten, einen Club zu machen. Also nach den Erfahrungen, die wir jetzt haben, weil es sind ja einfach, also normale Welt versteht es halt nicht. Selbst die eigene Familie natürlich nicht, weil die sich immer nicht vorstellen können, was macht er da eigentlich, was ist... Also Kunst kann man halt nicht erklären und dass man mit Kunst auch Geld verdienen kann und auch muss sozusagen, damit man das machen kann, das ist zum Glück ist das so. Und Deutschland an sich tut ja da, wie soll ich sagen, wie nach außen ist es so, wir unterstützen das total, ist total wichtig, gehört zu unserer Kultur mit dazu, aber sie meinen halt immer eher die, was sie als hohe Kunst dann beschreiben, wenn es dann irgendwie um die großen Theater geht, um die klassische Musik.
Es gibt ja tatsächlich viele, die sagen, okay, Club, DJ, das ist ja nicht Kunst.
Wenn man das so ausdrückt, ist natürlich das schwer nachzuvollziehen, sondern es geht ja darum, was bewirkt es. Was bewirkt der Club, was bewirkt der DJ? Also ganz viele Leute bringt es zusammen und die erleben was und die denen wird Kunst, also daraus wird dann Kunst sozusagen. Das Zusammenspiel von der Plattform, von dem Club meinetwegen und der Musik, die Leute, die Musik dort vortragen und die Leute, die die Musik sich anhören und das erleben sozusagen dabei. Und das ist halt die Grundlage überhaupt für alles andere.
Olli steht jetzt hinterm DJ-Pult und kramt in seinen Plattenkoffern. Das letzte Mal stand er hier im Februar. Und im Sommer hatte der Club dann wieder kurz geöffnet. Und obwohl nur kleine Veranstaltungen im Außenbereich erlaubt waren und die Gäste Masken trugen, kurz war wieder einfach nur Berliner Sommer.
Wie kann man das beschreiben? Also das muss man erlebt haben, wenn man einfach in die Gesichter der Leute guckt, die hier nicht nur einfach da stehen und tanzen, sondern die stehen halt, die sind halt voll dabei. Also du bringst sie dazu, dass die totalen Glücksgefühle bekommen und ausrasten und das ist ein absolut krasses Gefühl und zu sehen, was es mit Leuten macht. So.
Diese Glücksmomente fehlen halt gerade, oder?
Ja, total. Also die kann man sich auch nicht irgendwo anders jetzt holen. Man kann Musik auf dem Kopfhörer hören oder zu Hause und ist halt eine andere Art, Musik zu hören, aber Musik zu erleben geht halt nur mit diesen Umständen. Also irgendwie mit Leuten zusammen, laut, dem Ganzen, was dazugehört, also was ein Club ausmacht. Es reißt ja auch mit, ne? Wenn man mit vielen Leuten was macht, das ist ein anderes Gefühl als alleine. Ich habe also zum Beispiel einen Corona-Track, der fasst das alles so zusammen, einfach weil es so ein emotionaler Track ist. Kann ich gerne mal anmachen. Also, das heißt, die Gruppe heißt Blue Gas, Shadows from Nowhere. When you walk to cross the road at midnight's way, the people have an empty chair. Chairs are silent today. Now I see your smiling face. Der Song einfach, das hat mir ein Freund geschickt, genau zu der Zeit, wo wir zugemacht haben und dann bin ich aufs Land gefahren, mal irgendwie Abstand gewinnen und habe den halt sitzt abends da mit Kopfhörern, habe diesen Track gehört, guck in den Himmel, in die Sterne und es war so, ja, man hat ja mit Musik verbindet ja, man ja emotionale Momente und Erinnerungen verknüpft man daran. Auf jeden Fall der letzte Abend oder der Abend, wo sozusagen die Schließung war, den Tag werde ich auch nie vergessen. Da haben wir dann eben unser ganzes Team angerufen und gesagt, ey, kommt mal vorbei, weil natürlich alle haben irgendwas gehört, aber kam ja auch kein Brief jetzt bei uns an, sondern es war irgendwie, RBB waren die Ersten, die dann irgendwas da, ab morgen ist alles geschlossen und so. Und hier drin war halt aber ein Videodreh von einem Freund und dann haben die halt hier drin so ein richtig verrücktes Musikvideo gedreht und wir stehen draußen gerade mit der alle angespannt und die sind dann im Moment fertig, wo wir die Rede anfangen wollen, dann kommen die draußen reingestürmt mit oh, so geil, Hummelhain und vielen Dank und Olli und ja, sind da einige in Tränen irgendwie ausgebrochen, weil sie dann erst in dem Moment auch realisiert haben, dass jetzt der Laden ist ja zu.
Olli musste seinen meisten Mitarbeitern kündigen und er selbst hat angefangen, im Handwerksbetrieb seines Onkels zu arbeiten, um nicht in die Grundsicherung zu fallen. Und weil das Überbrückungsgeld von der Regierung auf sich warten ließ, mussten sie monatlich dann bis zu 6.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. Ohne die Spendenaktion, die ihnen 24.000 Euro eingebracht hat, wäre das Humboldthain inzwischen wohl längst nicht mehr da.
Eigentlich willst du Geld verdienen und bist doch jetzt an dem Punkt, wo du eigentlich jetzt sich das auszahlt, was du gemacht hast und dann wird dir das alles, ist plötzlich alles nichts mehr wert, ist alles weg und fängst eigentlich von vorne an, wenn du die Möglichkeit kriegst. Also meine Rücklagen sind komplett weg, meine Planungen damit sind natürlich damit auch vorbei. Dann muss man erstmal umgehen können und das auch abhaken und dann sofort auch im Kopf umschalten zu sagen, okay, es ist jetzt so, ich muss jetzt was Neues für, ich muss jetzt neu denken, umdenken und trotzdem meine Linie beibehalten.
Lena, da drohen ja jetzt ganze Existenzen kaputt zu gehen und das in einem Bereich, in dem die allermeisten sowieso schon nur ganz, ganz knapp über die Runden kommen. Kannst du uns sagen, was freie Künstlerinnen und Künstler in Deutschland verdienen?
Ja, dazu gibt es Zahlen, zum Beispiel von der Künstlersozialkasse. Und die sind auch ohne Corona schon nicht gut. Freie Künstlerinnen und Künstler, also zum Beispiel Musiker, Schauspielerinnen ohne festes Engagement an einer Bühne, Bildhauerinnen und Maler und so weiter, die verdienen im Durchschnitt pro Jahr, und jetzt haltet euch fest, 18.454 Euro pro Jahr im Durchschnitt. Und Berufsanfänger kommen gerade einmal auf 15.776 Euro. Freiberufliche Sängerinnen und Sänger, das habe ich nachgeschaut, verdienen gerade mal durchschnittlich etwas mehr als 12.000 Euro im Jahr. Und was auch krass ist, es gibt auch im Kunstbereich einen heftigen Gender Pay Gap und Frauen verdienen da nochmal durchschnittlich viel, viel weniger als Männer. Und weil die Zahlen eben auch ohne Corona schon ziemlich schlecht sind, haben viele Künstlerinnen und Künstler dann eben auch Nebenjobs. Und ja, jetzt ratet mal wo.
Vielleicht in der Gastronomie?
Ja, genau. Und die sind jetzt halt eben auch dicht, ne?
Na gut, aber jetzt hatte die Bundesregierung ja im Sommer die berühmte Kulturmilliarde versprochen. Monika Grütters, die zuständige Kulturstaatsministerin, hatte sich dafür auch sehr stark gemacht. Was ist denn aus dem Projekt geworden? Kam das Geld gar nicht an?
Ja, das hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Also das zeigt zum Beispiel die Geschichte von Katrin Schindler. Katrin Schindler leitet seit ja jetzt schon 7 Jahren die Komödie in Düsseldorf. 62 Jahre lang gibt es das Theater schon und bis zu 60.000 Zuschauer kommen jedes Jahr. Das ist eines von vielen kleinen privaten Theatern, die so ganz ohne Subventionen des Staates auskommen und ja, die jetzt natürlich nicht nur darunter leiden, ihren Beruf nicht mehr ausüben zu können, sondern die jetzt durch den Lockdown vor existenziellen Sorgen stehen.
Wir sind ein Privattheater und leisten sehr erfolgreiche Kulturarbeit ohne staatliche Förderungen oder Subventionen.
Ja, genau so hörte sich das vor Corona an. Das ist aus einem Werbevideo der Komödie Düsseldorf aus dem Jahr 2017. Und Katrin Schindler war immer sehr stolz darauf, dass sie den Betrieb so ganz alleine ohne staatliche Förderung schmeißt. sie leitet das Theater nicht nur, sondern sie macht dann auch die Dramaturgie, sie näht Kostüme und manchmal steht sie sogar am Eingang und reißt Karten ab. Und sie hat mir gesagt, dass man da schon ganz viel Idealismus und Liebe zum Theater haben muss, um so zu arbeiten. Und im Oktober hatte das Theater dann gerade den Betrieb wieder hochgefahren. Alle waren glücklich, endlich wieder in ihren eigenen Berufen arbeiten zu dürfen. Und 2 Wochen später war dann wieder alles vorbei. Und auf die Hilfen der Bundesregierung wartet Schindler zum Teil bis heute.
Bisher ist das noch nicht angekommen. Also das ist jetzt beantragt und jetzt muss man sehen, wann das alles kommt. Und es wurde ja jetzt auch schon ganz klar gesagt, dass nur eine Abschlagzahlung kommt von 10.000 Euro und für den Betrieb, der aber, wir haben jetzt, glaube ich, im November theoretisch 30 Mitarbeiter, die zwar Kurzarbeit haben, aber die Kurzarbeit wird ja nicht komplett finanziert. Ne? Das heißt, wir brauchen einfach dringend die Hilfen, sonst kommen wir nicht. Also sonst müssen wir schließen, und zwar ganz schnell. Also wenn das jetzt nicht in der nächsten Woche sozusagen sich alles entspannt finanziell, dann können wir nur zumachen.
Ja, das war der Stand Ende November und inzwischen hat Katrin Schindler ihre Abschlagszahlung von 10.000 Euro von insgesamt 34.000 Euro erhalten. Aber das war eben nur ein Teil dessen, was ihr eigentlich jetzt zusteht. Und das reicht eben vorne und hinten nicht, um Miete, Strom und auch freie Schauspieler zu bezahlen. Und jetzt wartet Schindler eben nicht nur auf die Hilfen für den Dezember, die auch eben wieder erst Ende Dezember beantragt werden konnten und dann voraussichtlich im Januar ausgezahlt werden, sondern eben auch auf Neustart Kultur, dem Hilfsprogramm, mit dem ja die Kulturstaatsministerin Monika Grütters auch die privaten Theater finanziell unterstützen wollte. Und Schindler findet eben, dass die Politik zu ihrem Wort stehen sollte.
Ja, dass die unbürokratische, schnelle Hilfe, so wie sie geschildert wurde, dass die auch dann wirklich so stattfindet und nicht jetzt in so einer Form, dass man erstmal einen Steuerberater bitten muss, dass der erstmal dann eine halbe Doktorarbeit abarbeiten muss, um solche Hilfen dann zu beantragen. Mir ist schon klar, dass man dieses Mal vermeiden wollte, dass wieder betrügerisch Geld sozusagen dem Staat erstmal abgeknöpft wird, aber diese Hilfen, das ist einfach, es wird den Menschen wahnsinnig schwierig noch gemacht.
Ja, mir hat Katrin Schindler dann auch erzählt, dass vor allem diese fehlende Planungssicherheit kleine Theater wie ihres vor Herausforderungen stellt. Also gerade fährt die Bundesregierung ja eher auf Sicht und niemand weiß so wirklich, wann Kultureinrichtungen überhaupt wieder öffnen können. Normalerweise braucht man aber wohl mindestens 4 Wochen Vorlauf, um Karten zu verkaufen.
Also bei Katrin Schindler, Lena, kommen die Hilfen offenkundig nicht schnell genug an und ich wette, sie ist nicht die Einzige, sie ist diejenige, die du jetzt hier hast zu Wort kommen lassen, stellvertretend für viele andere. Politisch gesehen, und wir reden im Politikteil ja auch über Bundespolitik und die Frage, wer trägt politische Verantwortung für Dinge, die geschehen oder nicht geschehen. Politisch ist es ja interessant, dass die zuständige Kulturstaatsministerin im Augenblick ein bisschen was anderes sagt. Sie hat Anfang Dezember eine weitere Milliarde für die Kultur gefordert. Und sie hat dann es damit begründet, dass das Programm an sich gut funktionieren würde. Zitat, wir bringen die Hilfen sehr schnell zu den Betroffenen, die das jetzt dringend brauchen. Scheint nicht zu stimmen, oder?
Ja, Marc, das finde ich total schwer gerade zu sagen, weil also erstmal muss man sagen, dass es ein absolutes Durcheinander ist. Da ist wahnsinnig viel Bürokratie mit im Spiel und das hätte man sicherlich viel einfacher gestalten können, weil am Ende wirklich einzelne Menschen, die sich sonst gar nicht mit so viel Papierkram rumschlagen, plötzlich vor einem Haufen von Anträgen sitzen und gar nicht weiter wissen. Also teilweise hat man mir sogar erzählt, dass es so Vorbereitungskurse, Informationsabende gibt. Und wenn man die dann verpasst hat, dann sitzt man eben alleine davor. Aber trotzdem wird auch von Interessensverbänden immer wieder betont, dass es echt schon viel besser läuft als noch im ersten Lockdown. Und auch wenn man in andere Länder guckt, da wird schon viel Geld in die Hand genommen. Also das ist nicht nichts. Aber wie wir jetzt sehen und beziehungsweise mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, daran wird eben erkennbar, dass das Geld einerseits viel zu spät kommt und dass es tatsächlich auch noch an einigen Stellen an der Umsetzung scheitert.
Aber wahrscheinlich ist das eben auch ein Teil der politischen Wahrheit, dass auf der einen Seite Dinge ganz gut funktionieren. Ich glaube, das Paket insgesamt war sehr groß und wurde auch sehr schnell tatsächlich politisch ausgelegt. Und trotzdem hakt es in der Umsetzung im Kleinen, wahrscheinlich weil es auch durcheinander geht, eben zwischen Bundeskompetenzen, Länderkompetenzen, kommunalen Kompetenzen. Es ist nicht so einfach, immer den politisch Schuldigen zu benennen, aber diejenigen, bei denen das Geld nicht ankommt, fühlen sich trotzdem alleingelassen.
Ja, total, total. Also es gab ein paar positive Beispiele, um die jetzt auch nochmal hier zu nennen. Also es gab zum Beispiel in den Ländern, Berlin wird immer als positives Beispiel genannt. Da wurden zumindest im letzten Lockdown sehr unbürokratisch schnell einige tausend Euro vergeben. Dann auch nicht an jeden. Und so ist es ja immer mit diesem Programm, ne? Wenn die Töpfe einmal leer sind, dann ist auch erstmal nichts. Aber was auch immer wieder gefordert wurde, das fand ich sehr interessant, statt Hartz IV einen Unternehmerlohn zu zahlen. Und Baden-Württemberg hat das tatsächlich dann auch umgesetzt. Sie zahlen 1.180 Euro für jeden Künstler, der eben einen Umsatzeinbruch von mehr als 70% im Vergleich zum Vorjahr nachweisen könnte. Und das ist sicherlich auch ein Modell, wo sich andere Länder was abschauen könnten.
Naja, und du hast ja eben gesagt, was so der Durchschnittsverdienst ist von Künstlerinnen und Künstlern, also von freien Künstlerinnen und Künstlern. Und das reicht ja auch nicht, stelle ich mir jedenfalls so vor, dass man da große Rücklagen bilden kann. Also diejenigen, die jetzt davon besonders hart betroffen sind, die auch vielleicht noch ihre Nebenjobs verloren haben, die sind halt wahnsinnig dringend auf Geld angewiesen, auf ganz konkrete Maßnahmen, die schnell ankommen müssen. Gibt es denn auch Fälle, hast du das mitbekommen, wo Künstlerinnen und Künstler ganz durchs Raster fallen, bei denen gar nichts angekommen ist? Nicht nur noch nicht angekommen, sondern die einfach gar nichts kriegen?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Antje Guske, die ist bildende Künstlerin, die macht Objektkunst. Also sie kreiert zum Beispiel geometrische Körper in Neonfarben und sie stellt sie dann in Galerien und Museen aus. Und normalerweise, hat sie mir erzählt, hat sie 10 Ausstellungen im Jahr. Und dieses Jahr war es dann gerade mal eine. Und die zweite hatte sie dann tatsächlich gerade aufgebaut, als es Anfang November in den zweiten Lockdown ging. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie eben eigentlich fest mit den November- bzw. dann den Dezemberhilfen der Bundesregierung gerechnet hat.
Es sollte ja direkt für Künstler und also Solo-Selbstständige, die ich ja bin, sein, weil das wir wurden ja bisher nicht berücksichtigt. Also weil das war ja mit diesem, wir haben ja kaum Betriebskosten. Also das bisschen, was ich für das Atelier bezahle, das ist deckt ja meinen Lebensunterhalt nicht. Und das sind ja die Einkommen, die weggebrochen sind, die wir durch diese Ausstellung eigentlich haben. Und das sollte jetzt sozusagen den Novemberhilfen möglich sein als Überbrückung. Aber leider bin ich da jetzt nicht antragsberechtigt.
Also verstehe ich das jetzt richtig? Sie fällt durchs Raster, weil sie Solo-Selbstständige ist und weil da eben mit Betriebskosten, die nicht anfallen und so, eben kein gängiges Raster passt.
Ja, kann man so sagen. Also tatsächlich hat sie weder Anspruch auf Novemberhilfen, von denen eben ein Vorschuss schon im Dezember ausgezahlt wurde, aber auch nicht auf diese Dezemberhilfen, die dann eben jetzt im Januar kommen sollen.
Aber um das jetzt noch einmal irgendwie ein bisschen zu verstehen, weil es geht ja kreuz und quer und das ist ja auch Teil dieser Pakete. Es gibt also Novemberhilfen, die Dezemberhilfen, das ist das, worauf sich viele Gastronomen ja auch gestützt haben, die dann gekoppelt waren an Betriebskosten, an Umsatz und so weiter. Und es gibt das Programm Neustart Kultur. Das ist das, wofür die Kulturstaatsministerin Monika Grütters verantwortlich ist. Und ich dachte, dass das nach dem ersten Lockdown generell nochmal nachjustiert werden sollte. Die Idee war doch eigentlich, dass man nach den Erfahrungen der ersten Monate sagt, es gibt ein paar Dinge, die wir besser machen wollen.
Ja, so war es tatsächlich, ja, total, Marc. Also tatsächlich hat die Bundesregierung die Machart der Hilfen für Solo-Selbstständige verbessert. Zum Beispiel dürfen die Freien jetzt auch Lebenshaltungskosten, also private Mieten, den Einkauf im Supermarkt von den Hilfen bezahlen. Das war vorher nicht der Fall. Aber viele Freie, und das betrifft eben vor allem die bildenden Künstlerinnen und Künstler, die fallen eben auch dieses Mal durchs Raster. Und also damit die nämlich Hilfen beantragen könnten, müssten sie erst einmal nachweisen, dass sie ihre Einnahmen regelmäßig und bis zu 80% von direkt betroffenen Institutionen beziehen.
Das ist natürlich jetzt das Schwierige, weil ich kann das nicht. Ich habe, also meine Einnahmenquellen sind so differenziert wie meine künstlerische Arbeit einfach. Die kommen einfach aus verschiedenen Quellen und nicht von direkt, also meine Einnahmen beziehe ich nicht aus dem Museum. Das kann sein mal, ja, natürlich, also auch, ne, das ist wirklich auch. Aber wenn ich Sachen verkaufe, dann oft im Nachhinein an private Interessenten, an private Sammler, die dann auf mich zukommen. Das sind die Privatverkäufe, die ich mache. Da kann ich nicht mehr nachweisen, dass die auf die Ausstellung in dem Museum oder in einer Galerie oder sonst wo hergekommen sind daraufhin. Das ist einfach nicht möglich.
Ja, im Sommer hatte Antje Guske ihre zwei Kinder noch im Homeoffice betreut und gleichzeitig Anträge, Bewerbungen geschrieben und versucht irgendwie ihre Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. Und ja, ihr Mann steckt als Maler in der gleichen Situation und für Guske bleibt tatsächlich jetzt nur noch die Grundsicherung.
Wo ich das gelesen hatte, wusste jetzt im Moment, okay, ich bin nicht antragsberechtigt. Es gibt nur noch die Grundsicherung auf langfristig. Ist es wirklich so? Stellt sich für mich die Sinnfrage meiner Arbeit tatsächlich. Also macht das überhaupt Sinn? Also habe 2006 Meisterschülerabschluss gemacht, seitdem bin ich selbstständig. Dann fragt man sich, wozu mache ich das? Also seit dieser Zeit. Also und wie wird meine Arbeit geschätzt oder gesehen? Also indem man natürlich Jahr für Jahr Ausstellungen macht, in dem viele Leute kommen, in dem darüber geschrieben wird. Jetzt wird mal gesagt, okay, also wenn du das nicht beantragen kannst, dann geh doch in die Grundsicherung. Danke.
Guskes Verdienst war ja wie bei vielen freien KünstlerInnen schon immer prekär und sie spricht auch von sich selbst als Idealistin und ihr Beruf, sagt sie, hat eine gesellschaftliche Bedeutung und deswegen findet sie es eben nur gerecht, wenn auch ihr diese Hilfen zustehen, statt eben jetzt in die Grundsicherung gedrängt zu werden. Und zwar wurde der Zugang zur Grundsicherung während Corona vereinfacht. Zum Beispiel geht sie nicht ans Ersparte und man kann auch nebenbei noch ein bisschen was dazu verdienen. Aber trotzdem ist dieser Schritt eben für viele Künstlerinnen und Kulturschaffende mit großer Scham behaftet.
Lena, mit Grundsicherung meinst du Hartz IV?
Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel mit einer Schauspielerin gesprochen, die eben auch deshalb anonym bleiben wollte und dann tatsächlich nur wenigen Freunden und ihrer Familie erzählt hat, dass sie Grundsicherung bezieht. Und sie hat gesagt, man fühle sich eben schon sehr ausgeliefert und schwankt ständig zwischen Dankbarkeit einerseits, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, und Erniedrigung, weil es auch immer wieder Beamte geben würde, die einen nackt machen. Und wie sie befinden sich jetzt eben ganz viele Künstlerinnen und Künstler in einem Spagat zwischen rotem Teppich und der Abreißnummer auf dem Amt. Und sie hat mir eine Botschaft weitergegeben an ihre Kolleginnen und Kollegen und sagt, du bist nicht allein und geh zum Amt, denn sonst wird eben alles nur noch viel schlimmer.
Du bist nicht allein, Lena, das ist natürlich, glaube ich, jetzt auch eine ganz wichtige Botschaft. Es hat ja ein bisschen was Tröstendes und wir haben ja diese enorme Diskrepanz zwischen dem, was wir aus der politischen Welt gehört hatten, den Botschaften, es gibt die Hilfen, sie kommen an, es wird auch noch mehr Geld geben, und dem, was du uns geschildert hast. Und ich finde es gut, dass wir genau hinschauen, aber es war ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen deprimierend. Die tiefen Einblicke, die Existenzen, die Menschen, die einfach um nicht nur ihren Job, sondern ja um eben ihren Unterhalt und weitaus mehr fürchten. Ganz kurz, bevor wir auch noch hören, was du weiteres mitgebracht hast, gibt es irgendwas, was dir Hoffnung macht?
Was mir Hoffnung macht? Naja.
Ist es vielleicht dieses, du bist nicht allein, das ist doch auch dann so ein, also man fällt nicht ins Bodenlose?
Ich habe schon das Gefühl gehabt und das haben wir ja auch am Anfang schon gehört, dass diese Szene, Kulturschaffende, KünstlerInnen und so weiter, die sind einfach auch meistens eine enge Gemeinschaft. Also ich denke jetzt an die Tänzer, die oft wie so eine, fast schon wie so eine Familie auftreten. Die unterstützen sich und das ist toll zu sehen. Und die versuchen sich gegenseitig in feste Jobs jetzt zu hieven. Die hören sich um, ob sich da irgendwas Neues auftut. Die supporten sich einfach gegenseitig. Das auf jeden Fall, das macht mir Mut, wenn ich sowas erzählt bekomme.
Ja gut, in Wahrheit ist Corona und ist die Pandemie natürlich einfach ein großer Test für eine Solidarität in der Gesellschaft, inwieweit sie vorhanden ist und unter Umständen, und das wäre das Hoffnungsfrohe, ist die Solidarität auch unter den Künstlern und der Wunsch und der Wille, sich gegenseitig zu helfen, weitaus größer ausgeprägt, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet.
Interessant. Ich finde ja, wenn man mag, wenn ich dich da einmal ganz kurz unterbrechen darf.
Ja?
Ich finde, das ist jetzt kein Grund zur Hoffnung, aber was mir aufgefallen ist bei all den Gesprächen, die du geführt hast, die wir jetzt gehört haben, ich finde, man hat den Menschen, mit denen du gesprochen hast, wirklich auch angehört, wie durcheinander und verzweifelt sie zum Teil sind. Wie sehr die suchen und tasten und wie sehr sie überfahren werden von dieser Sache. Gleich zu Anfang der Thomas Erler, der gesagt hat, ich habe immer eine Lösung gefunden. Also die sind es ja gewohnt, dass sie improvisieren müssen und dass sie kämpfen müssen und dass sie ihr Ding gegen Widerstände durchziehen müssen. Aber man merkte eben auch so richtig bei ihm und auch bei den Künstlerinnen, die wir jetzt gehört haben, wie verzweifelt die sind. Man hörte ihren Stimmen an, dass sie im Moment gerade nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ja jetzt in dieser Jahreszeit, so zwischen den Jahren um Weihnachten herum, für ganz viele der Künstlerinnen und Künstler eigentlich die wichtigste Zeit im Jahr ist. Also die Kinobranche hat die wichtigsten Einnahmen im November und Dezember. Ganz viele Künstlerinnen und Sängerinnen, Musiker, die leben von den Weihnachtskonzerten, von den Aufführungen in den der Nussknacker, weiß ich nicht, der für viele Kinder und ihre Eltern in der Oper aufgeführt wird. Also dieses sind jetzt gerade die Monate, die eigentlich die meisten Einnahmen bringen für viele. Und jetzt ist wahrscheinlich auch die düsterste Zeit. Und ich fand, man hat es ihnen angehört.
Absolut. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass du, Lena, da hingeguckt hast und diesen Menschen eine Stimme gibst, hier im Politikteil. Interessant finde ich, das war ein Interview, das ich vor kurzem in der Zeit gelesen habe. Es geht ja nicht nur um Entbehrung, es gibt auch sowas wie die Angst vor der Entbehrlichkeit. Der Schauspieler Matthias Brandt, sehr erfolgreich, man muss dazu auch sagen, sehr privilegiert, hat nämlich letztens in einem Interview bei uns gesagt, Zitat, die Angst vor der Entbehrlichkeit ist gerade groß, sie ist mindestens so groß wie die Entbehrung selbst. Denn wir leben doch als Schauspieler davon, wie wir wahrgenommen werden.
Ja, interessant, dass du das sagst, Marc, weil das geht nicht nur Schauspielern so. Also ich glaube, das können alle Künstlerinnen und Künstler unterschreiben. Und auch Sebastian, einem Tänzer aus Berlin, mit dem ich gesprochen habe.
Ich stehe hier in der großen Eingangshalle im Kunstquartier Bethanien in Berlin-Kreuzberg. Und hier treffe ich jetzt gleich Sebastian, der sich zum Trainieren ein Studio gemietet hat. Und Sebastian ist Tänzer und hat seit März immer nur sporadisch auf der Bühne gestanden.
Hi.
Hallo, na? Du bist schon mittendrin, oder?
Ja, so mehr oder weniger.
Seit über 5 Jahren arbeitet Sebastian als freischaffender Tänzer und Choreograf und ist erst im vergangenen Jahr aus New York zurückgekehrt, um hier in Berlin seine Karriere aufzubauen. Doch nun bleibt ihm nichts anderes als dieses Studio. Ein großer, leerer Raum mit weißen Wänden und grauem Linoleumboden. Und wenn Sebastian nicht gerade in seinem Wohnzimmer tanzt, dann kommt er hierher.
Ich bin aus der Arsch. Mann, das ist auch das Problem. Dass man nicht mehr so diese Ausdauer hat.
Mann. Aber woher kommt das? Weil du nicht mehr so trainieren kannst? Oder?
Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr lang genug am Stück arbeite. Also, sonst hat man. Oh Gott. Sonst hat man irgendwie immer mal so Zeiten, wo man wirklich von morgens bis abends irgendwie sich bewegt, trainiert und dann probt. vielleicht Aufführungen. Dadurch kriegt man irgendwie so einen Schwung, der wirklich, ich meine, so Ausdauer halt kriegt und behält. Und jetzt ist halt alles so unregelmäßig.
Sebastian hat gerade einen viertägigen Kurzfilmdreh hinter sich und stand bis spät am Abend noch am Set. Deshalb fehlt ihm jetzt die Energie fürs Tanzen. Schon früh war ihm damals klar, dass er von der Kunst leben will.
Das war für mich irgendwann gar keine Frage mehr. Es war einfach klar, ich mach das. Und als ich dann mein Abitur gemacht habe, war dann gar nicht die Frage, was studiere ich, sondern wo werde ich mein Tanzstudium machen. Also es war wirklich ziemlich klar. Ich liebe es, wenn der Körper wirklich, wenn der Körper euphorisch ist, wenn es nicht nur im Kopf ist, sondern wenn der ganze Körper irgendwie dieses Gänsehautgefühl nicht nur auf der Haut, sondern überall im Körper entwickeln kann. Das hat Tanz für mich. Also das kann Tanz bewirken.
Sebastian, wie geht's dir denn gerade eigentlich persönlich so mit dem Lockdown? Was bedeutet das für dich als Tänzer?
Zurzeit geht's wieder ganz gut. Ich hatte so ein paar Momente in den letzten Monaten, wo es wirklich schwierig war. Ich sollte eigentlich auf Tour gehen für 2 Wochen in Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg. Das wurde abgesagt und dann sollte ich in Polen eine Show haben, die wurde auch abgesagt. Also es war irgendwie in dem Monat halt gerade wirklich viel los eigentlich. Und dann saß ich plötzlich wieder vor einem leeren Kalender.
Was fällt für dich da als Tänzer weg?
Der Kontakt zum Publikum. Also ja, ich meine, selbst wenn du Videoarbeit machst oder Fotoarbeit, du hast halt nie die direkte Reaktion eines Publikums. Und das ist nicht mal irgendwie, dass jetzt das Publikum irgendwie laut schreien und applaudieren muss oder irgendwie sich bemerkbar machen muss, sondern einfach das Gefühl zu haben, da ist ein energetischer Austausch, der stattfindet. Und den merkst du natürlich, wenn du filmst nicht oder wenn du allein im Studio bist, hast du den nicht. Und das ist für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Teil meiner Arbeit. Die Arbeit, die sozusagen nicht das Publikum beinhaltet, ist auch sehr wichtig und das brauche ich auch, aber es reicht dann irgendwie nicht, das nur so zu haben. Es muss dann irgendwie noch der andere Aspekt muss dazukommen, wo ich diese Arbeit, die ich monatelang erarbeite, dass ich die dann irgendwie präsentieren kann, um dann in irgendeinen Dialog zu kommen. Also für mich ist Kunst schaffen ist ein Dialog, es ist nichts irgendwie, was, wo es nur um mich geht, sondern ich bearbeite Ideen und Gedanken und Themen, die mich beschäftigen und präsentiere dann sozusagen auf irgendeine Weise meine abstrakte Perspektive, um dann ein Gespräch irgendwie anzufangen. Entweder mit mir oder irgendwie ein Gespräch, was den Zwischenleuten anfangen kann. Und das ist das Wichtige für mich eigentlich als Künstler, dass es nicht im Studio bleibt und nicht bei mir bleibt, sondern diese Arbeit ist so persönlich und intim sie ist, die muss erlebt werden.
Auch wenn die Bühne das Publikum jetzt wegfällt, Sebastian bleibt Optimist. Als freier Tänzer kennt er das auch nicht anders. Den einen Monat verdient man mehr, den anderen wieder weniger.
Es wird zwar nicht besser, aber ich merke, dass ich sozusagen wieder ein bisschen Frieden damit finde und so die Geduld mit der Situation finde. Was hilft, dass ich jetzt auch immer wieder eher so Werbejobs gekriegt habe. Das sind eher so Moneyjobs, also wo halt Geld reinkommt und die jetzt nicht so künstlerisch so wahnsinnig tiefgehend sind, aber dann irgendwie auch Spaß machen, weil sie auch irgendwie, ist irgendwie dann aufregend, wenn du in der großen Mode oder Werbe oder Filmproduktion bist, ist irgendwie auch eine coole Erfahrung. Und dann Geld zu verdienen dadurch ist natürlich nochmal besser. Also dadurch habe ich gemerkt, okay, man kann sich so ein bisschen durch diese Monate jetzt hangeln.
Ja, dann hat uns der Sebastian ja doch ein ganz klein wenig Hoffnung gegeben, Lena, oder?
Ja, und ich glaube, der wird auch seinen Weg gehen und hat mich tatsächlich auch so ein bisschen angesteckt, sein Optimismus. Also irgendwie kommt er da schon durch, irgendwie schafft er das, glaube ich, weil er ist auch einfach, ja, ich glaube, solche Leute sind es auch einfach gewohnt, ne, irgendwie zu überleben und irgendwie dann auch optimistisch in die Zukunft zu schauen. Und das finde ich immer sehr bewundernswert.
Ja, Marc, Lena, dann können wir uns ja vornehmen. Das ist ja der Neujahrspodcast. Das ist dann unser guter Vorsatz für das kommende Jahr, dass wir 2021 auch nochmal, wenn Corona hoffentlich vorbei ist, auf die Lage der Künste schauen. Und
noch ein Vorschlag, oder nicht der einzige, noch ein Vorsatz.
Noch
oder?
Ein Vorsatz.
Wie viel hast du jetzt schon? Komm.
Machen wir dann eine Flop 5 draus?
Da machen wir eine Flop 5 der besten Vorsätze. Nee, aber ganz im Ernst, lass uns da nochmal hinschauen, vielleicht in ein paar Monaten, was aus unseren Gesprächspartnern geworden ist, aber wie insgesamt auch die Lage ist, wie viele Theater hoffentlich gar keins dicht machen mussten, wie es den Kinos geht, wie es den Sängerinnen und Sängern geht. Fände ich gut und fände ich wichtig.
Unbedingt. Und das wäre ja dann eine Gelegenheit, dass wir beide wieder zusammen moderieren, mein Lieber. Wir müssen ja sozusagen in dem gleichen Setting das wiederholen, oder?
Ja, absolut. Und Lena hört sich um in der Kulturwelt. Fände ich toll. Aber erstmal danke, liebe Lena, für diese Einblicke. Auch wenn sie jetzt nicht heiter waren, aber das sind eben keine heiteren Zeiten. Danke für diese Einblicke, danke für diese Begegnungen, die wir dank dir mit diesen Menschen haben konnten. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Sie können uns schreiben, wenn Sie mögen, Sie können uns beschimpfen, Sie können uns loben, Sie können über unsere Dialekte schreiben, Sie können Fragen stellen, Themen vorschlagen. Unsere Mailadresse lautet auch im neuen Jahr daspolitikteil@zeit.de. Wir bedanken uns bei den Pool Artists, unserer wunderbaren Produktionsfirma. Wir bedanken uns heute vor allem noch mehr als sonst bei Lena von Holt, die diese Sendung recherchiert und geschrieben hat. Wir bedanken uns auch bei Pia Rauschenberger und allen, die uns unterstützen. Und nächste Woche?
Nächste Woche, ja.
Das musst du sagen.
Ja. Ich muss jetzt sagen, dass du nächste Woche wieder dran bist. Dann in der regulären Besetzung, lieber Heinrich, nämlich zusammen mit Tina Hildebrand. Nächste Folge von Das Politikteil, wie immer freitags on air. In der Zwischenzeit hören Sie doch unseren täglichen Nachrichtenpodcast Was Jetzt? Den gibt es sogar zweimal am Tag, morgens und ein Update abends. Und es gibt andere Podcasts aus der Zeitwelt, Alles gesagt oder auch Zeitverbrechen. Und nicht zu vergessen, es gibt für unseren Gast, für dich, Lena, die Zeit-Politik-Teil-Tasse. Und ja, du hast schon eine, weil natürlich das gesamte Produktionsteam zu Start der Produktion jeder eine Tasse bekommen hat. Die wichtigste Frage ist, hast du deine erste Tasse eigentlich noch?
Ja, die ist noch heil. Die freut sich auf die zweite.
Und Lena hat eine Tasse bekommen für die Weihnachtsausgabe, oder? Hätte sie jedenfalls bekommen müssen. Da hatten wir auch gesagt, eine Tasse für Lena.
Okay, also jetzt komme ich durcheinander. Dann sind wir schon bei drei Tassen jedenfalls. Also
das ist jetzt die dritte, ja, aber total verdient, absolut.
Also wir geben einen ganzen Schwung Tassen in die Post, liebe Lena, weil persönlich sehen ist in Corona-Zeiten schwer, aber persönlich hören tun wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie alle gesund.
Danke, ciao, tschüss. Frohes neues Jahr.
Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.